Hier ist offensichtlich etwas nicht so gelaufen wie geplant. Der A340 kommt gerade so in die Luft, bevor die Crew die Nase wieder runterdrückt, das Flugzeug wieder in Richtung Startbahn sinkt, die dann nochmal kurz berührt, dann geht's wieder in den Steigflug und damit sicher in die Luft. Was hier schiefgelaufen sein könnte und warum die Piloten vorne im Cockpit ziemlich gut reagiert haben, das erkläre ich euch. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es gab ja schon einen Haufen an Vermutungen zu diesem Thema im Internet. Die Piloten hätten die falschen Geschwindigkeiten für den Start benutzt, wollten sich danach möglicherweise mit dem Verweis auf Rückenwind aus der Sache rausreden. Der A340 sei sowieso absolut underpowered und damit womöglich in so einer Situation ein gefährliches Flugzeug. Viele interessante Aussagen, die ziemlich sicher alle Quatsch sind. Das, was wir hier sehen können, ist ein Airbus A340-300, der Edelweiß, beim Start in Zürich auf der Piste 1.6. Das Flugzeug soll nach Cancun fliegen. Das bedeutet an sich schon mal etwas mehr als 11 Stunden Flugzeit und es ist ein beliebtes Urlaubsziel. Es ist also gut möglich, dass der Airbus recht ordentlich beladen war, mit Passagieren und Treibstoff gleichermaßen. Warum das Flugzeug Piste 1.6 benutzt, das lässt sich ganz einfach erklären. Das ist ja mit 3.700 Metern die längste Startbahn in Zürich, bedeutet also am meisten Anlauf für die schweren Langstreckenflugzeuge. Es ist aber im Detail noch ein bisschen komplizierter als das und in Zürich vor allem auch etwas politischer, als man das vielleicht erst einmal denken würde. In aller Regel ist das maximale Abfluggewicht, was Flugzeuge in Zürich in Anführungszeichen rausschleppen können, nicht durch die Länge der Startbahn begrenzt, sondern vielmehr durch den Steiggradienten, den die Flugzeuge schaffen müssen, um bei einem Triebwerksausfall zum schlechtesten möglichen Zeitpunkt, also genau bei Erreichen der Entscheidungsgeschwindigkeit V1, bis zu der der Start noch abgebrochen werden kann, danach dann noch alle Hindernisse im Abflugsektor sicher zu überfliegen. Wichtige Info also, wenn wir unsere Take-Off-Performance-Berechnung machen, unsere Startberechnung, bevor wir überhaupt erstmal vom Gate losrollen, dann rechnen wir immer für den Fall, dass uns beim Start ein Triebwerk ausfällt und das halt eben zum für uns blödesten Zeitpunkt. Und mit den Zahlen, die wir dann da rausbekommen, können wir ganz genau sicherstellen, dass das Flugzeug danach immer noch sicher steigen kann, eine Runde fliegen kann und dann auch wieder sicher landen kann. Aber warum tut sich dann der A340-300 hier offensichtlich mit 4 funktionierenden Triebwerken schon so wahnsinnig schwer? Also was ist dran an dem Mythos, dass der A340-300 underpowered ist, also untermotorisiert ist? Es gibt dafür eine einfache und eine komplizierte Erklärung. Ich gebe euch beide. Die einfache Erklärung ist wirklich easy nachvollziehbar. Ein zweistrahliges Flugzeug, zum Beispiel eine Boeing 777, muss, weil wir ja immer den Triebwerksausfall mit einberechnen, für den Start 50% Schubverlust ausgleichen können, plus den zusätzlichen Widerstand, der durch das ausgefallene Triebwerk entsteht. Ein vierstrahliges Flugzeug, eine Maschine mit 4 Triebwerken, muss nur 25% Schubverlust ausgleichen können. Deswegen muss, ganz simpel ausgedrückt, das zweistrahlige Flugzeug von sich aus insgesamt schon mal etwas mehr Power haben und kommt für den Fall, dass die Triebwerke halten, also im Normalfall, schon mal etwas besser vom Boden weg als die Maschine mit 4 Triebwerken. Die komplizierte Erklärung ist, während zweistrahlige Maschinen beim Start oft durch genau diesen Fall limitiert sind. Das Triebwerk fällt bei V1 bei der Entscheidungsgeschwindigkeit aus. Es dauert aufgrund von 50% Schubverlust ewig lange, bis dann die Abhebegeschwindigkeit erreicht ist. Dann muss das Flugzeug noch auf 35 Fuß steigen. Das ist das Limit für die Berechnung. Das limitiert oft den Start eines zweistrahligen Flugzeuges. Vierstrahlige Maschinen sind meist durch eine zweite regulatorische Grenze beim Start limitiert, und zwar die Take-off-Distance mit 4 funktionierenden Triebwerken plus 15% Sicherheitsmarge. Weil die 25% Schubverlust bei V1, das ist ja der Fall, den wir rechnen, Triebwerksausfall bei der Entscheidungsgeschwindigkeit, dieser Fall würde die Take-off-Distance kaum verlängern. Also die 25% Schub, die wegfallen, das würde gar nicht so einen großen Unterschied machen. Das heißt, man wäre damit immer noch deutlich schneller in der Luft als das zweistrahlige Flugzeug mit einem ausgefallenen Triebwerk. Das heißt zusammengefasst, wenn ihr einen A350 und einen A340, also zwei durchaus miteinander vergleichbare Flugzeuge, das eine halt mit 2, das andere mit 4 Triebwerken, bei einem ausgereizten Takeoff am Flughafen beobachtet. Nirgendwo fällt ein Triebwerk aus, alles ganz normal, dann werdet ihr sehen, dass der A350 sehr viel schneller und subjektiv besser in die Luft kommt als der A340. Seht ihr den gleichen Takeoff nochmal und jetzt verlieren beide Flugzeuge kurz vor dem Abheben ein Triebwerk, also es tritt genau der Fall ein, den wir da immer berechnen, dann wird der A340 fast genauso gut rauskommen wie mit 4 funktionierenden Triebwerken, während der A350 jetzt eher so aussieht wie ein normaler A340 und sich richtig in die Luft quälen muss. Das war jetzt eine lange Erklärung, aber das ist der tatsächliche Grund dafür, warum ein Airbus A340 beim Start von sich aus schon immer so behäbig und untermotorisiert aussieht. Und es ist damit auch die Erklärung dafür, warum ein A340, ein vierstrahliges Flugzeug, für den Fall, dass alle Triebwerke laufen, also im Normalfall, tatsächlich anfälliger für das für diesen Vorfall wahrscheinlich verantwortliche Phänomen ist, nämlich einen plötzlich anziehenden Rückenwind. Der Mythos, dass der A340-300 einfach untermotorisiert ist, ist also so nicht ganz richtig. Es ist tatsächlich ganz einfach der Unterschied zwischen einem vierstrahligen und einem zweistrahligen Flugzeug. Das zweistrahlige Flugzeug hat bei einem normalen Start, wo alle Triebwerke laufen, einfach mehr Reserve als ein vierstrahliges Flugzeug. Aber versteht mich da bitte auch nicht falsch, der A340-300 ist definitiv auch nicht übermotorisiert. Der hat ganz einfach genau den Triebwerksschub zur Verfügung, den er braucht, um vernünftig zu funktionieren und sicher zu funktionieren. Aber um dann eine längere Variante des A340 zu produzieren, dafür brauchte man dann eben auch stärkere und größere Triebwerke. Warum also ist Rückenwind beim Start jetzt ein Problem? Ganz einfach, entscheidend dafür, dass das Flugzeug ausreichend Auftrieb zum Fliegen hat, also entscheidend dafür, dass das Flugzeug abheben kann, ist ja die Geschwindigkeit, mit welcher die Luft um die Tragflächen strömt. So kann das Flugzeug zwar schon mit 250 km pro Stunde über die Bahn rollen, wenn 30 km pro Stunde Rückenwind vorherrschen, dann strömt die Luft aber eben nur mit 220 km pro Stunde um die Tragflächen. Und das ist dann im Zweifelsfall eben nicht ausreichend fürs Abheben. Um 250 km pro Stunde durch die Luft zu erreichen, muss das Flugzeug in dieser Situation also weiter auf 280 km pro Stunde beschleunigen, um dann sicher abheben zu können. Ist das schlimm? Nein, denn wenn wir das wissen, dann können wir das ja ganz einfach mit in unsere Startberechnung einberechnen und wissen eben ganz genau, wie wir damit der Situation umzugehen haben und wie uns das dann gleich in unserem Startlauf auf der Piste beeinflussen wird. Wind, der kontinuierlich aus einer Richtung weht, ist beim Fliegen sowieso in den allermeisten Fällen nicht sonderlich anspruchsvoll. Es sind vielmehr die Windböen und der Wind, der in der echten Welt nun mal sehr variabel sein kann, was für uns herausfordernd ist. Der Flughafen Zürich meldete an diesem Tag kurz nach dem Start variablen Wind mit 4 Knoten. Also ziemlich schwachen Wind, ja, 4 Knoten, das sind nicht mal 8 km pro Stunde, aber halt eben aus variablen Richtungen. Für den Start selbst bekamen die Piloten die Info über leichten Rückenwind. Warum wird dann nicht einfach in die andere Richtung gestartet, könnte man sich jetzt fragen. Na, ganz einfach, weil der Wind immer noch in die vom Flugzeughersteller vorgegebenen Limits passt. Und dann sind das halt manchmal auch einfach politische Gründe, Lärmschutzgründe, was auch immer. Ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Gründe, die eben dafür sorgen, dass eine Pistenausrichtung zu der Tageszeit so genutzt wird, wie sie hier genutzt wurde. Mit der Startfreigabe erhalten die Piloten jetzt also nochmal den aktuellen Wind, wie er gerade gemessen wurde. Im Cockpit wird sich dann nochmal kurz darauf verständigt, dass es jetzt eine Tailwind-Komponente gibt, die zu den vorangegangenen Berechnungen passt, und dann legt man los. Aufgabe des Pilot Monitoring ist es dann, die Triebwerksinstrumente und vor allem die Geschwindigkeiten auf den verschiedenen Anzeigen immer wieder zu kontrollieren und abzugleichen. Interessant wäre jetzt ja aber in der Situation vor allem auch der Wind, denn der kann sich ja in den nächsten 60 Sekunden und die 3 Kilometer, die man da die Piste runterrollt, auch durchaus mal ein bisschen ändern. Und das wäre für den Start durchaus relevant. Jetzt kommt wieder ein bisschen unnützes Detailwissen, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drüber. Das Flugzeug misst den Wind ja selbstständig. Und das nutzen wir auch total gerne, es wird uns ja schön angezeigt, ist auch super akkurat, also eigentlich total hilfreich. Aber es funktioniert am Boden logischerweise noch nicht, weil sich das Flugzeug nicht frei um alle Achsen bewegen kann. Trotzdem kommt beim Beschleunigen bei 100 Knoten diese Windanzeige. Was da jetzt angezeigt wird, ist aber nicht der aktuelle Wind, sondern die Head- bzw. Tailwind-Komponente. Und da als Pilot Monitoring hin und wieder mal drauf zu achten und zum Beispiel kurz oder während der Rotation, während der Pilot Flying also damit beschäftigt ist, die Nase des Flugzeuges anzuheben, dann auszurufen, wenn auf einmal die Rückenwindkomponente um einige Knoten zunimmt, das kann dem Pilot Flying sehr helfen, die Situation vernünftig einzuordnen und eventuell bei unvorhersehbar starkem Rückenwind, wenn verfügbar, an dieser Stelle sogar nochmal Triebwerksschub nachzuschieben. Wichtig ist dann, in diesem Moment, wo der Bereich zwischen zu schnell und zu langsam so schmal ist, die Nase erstmal unten zu halten, das Flugzeug beschleunigen zu lassen und dann eben sicher mit der richtigen Geschwindigkeit abzuheben. Ob das Fahrwerk dabei nochmal den Boden berührt oder nicht, ist vollkommen egal. Das stört das Fahrwerk und das Flugzeug überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, dass man die Nase zügig nach oben nimmt, bei der richtigen Geschwindigkeit, damit das Flugzeug vom Boden abhebt, die Nase aber nicht zu zügig nach oben nimmt, damit es nicht zu einem Tailstrike kommt. Und diesen Punkt in der Mitte, den haben sie ziemlich genau getroffen. Würde jetzt in diesem Moment auch noch ein Triebwerk ausfallen, dann wäre man trotzdem schnell genug, um die Maschine vernünftig kontrollieren zu können. Darauf kommt es in dieser Situation an. Und genau deswegen rechnen wir die Startperformance jedes Mal vor jedem Start so detailliert, wie wir das eben machen, mit den dazugehörigen Sicherheitsmargen, die nicht da sind, um uns Fehler zu ermöglichen, sondern die da sind, um die Variablen der Realität abzudecken und einzufangen. Und das konnte man hier jetzt eben mal in einem sehr seltenen, aber absolut sicheren Start auf Video sehr schön beobachten. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Da war eine ganze Menge Detailwissen mit dabei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann denkt dran, ihr findet das Ganze mit dem dazugehörigen Video und allem Bildmaterial natürlich immer noch als Video auf YouTube bei Aeronews Germany. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald, hören wir uns hoffentlich ganz bald bei einer neuen Folge wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.